M19. Das lange Interview bei Mephisto 97.6.
Heute mit Elke Prinz. Und damit herzlich willkommen zu M19, dem langen Interview bei Mephisto 97.6. Mein Name ist Viktoria Rauchhaus. Bist du dir ganz sicher? Vielleicht hast du einfach noch nicht den richtigen Mann getroffen oder sogar, mir wär's schon lieber, du wärst hetero. Solche Kommentare habe ich zu hören bekommen, als ich mich geoutet habe. Ja, auch im Jahr 2022 ist es nicht immer leicht, queer zu sein. Vieles ist aber wahrscheinlich trotzdem leichter geworden mit der Zeit. Ich frage mich, welche Kommentare man sich wohl anhören musste, wenn man sich zum Beispiel vor 50 Jahren geoutet hat. Wer davon erzählen kann, ist Frau Prinz. Sie ist in der DDR aufgewachsen und lesbisch. Sie hat sich verliebt, ihre Partnerin an eine Krankheit verloren und alleine einen Sohn großgezogen. Nach der Wende engagiert sie sich in der Frauenbewegung und wird Vorstand des Dornrosa e.V. Der Verein leitet ein Frauenzentrum in Halle. Mit Frau Prinz möchte ich über die Situation von Lesben in der DDR sprechen und herausfinden, was die junge queere Bewegung von der Älteren lernen kann. Hallo Frau Prinz.
Hallo Viktoria.
Ja, Sie moderieren ja selbst mehrere Podcasts für Dornrosa e.V., also den Verein, den ich gerade erwähnt habe, und für Radio Korax. Das ist ein Radio in Halle. Das klingt dann etwa so.
Lesbit.
Die Magazinsendung
von und für Lesben, Schwule
und alle, die dazwischen sind.
Is it so hard to satisfy your senses?
Hier bei Radio Korax auf UKW 95.9 ist wieder Lesbit-Zeit.
Ja, Sie machen ja, also Sie haben viele Podcasts und Sie sprechen auch viel in Interviews und in im Radio und anderen Podcasts über die Frauengeschichte, über queere Themen. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Das ist ein Problem, was mir bei meiner Beschäftigung mit der jüdischen Geschichte und natürlich auch der Frauengeschichte aufgefallen ist. Irgendwann sterben die Menschen, die über bestimmte Zeiten berichten können, diese ZeitzeugInnen, aus. Und wenn die jetzt nicht ihre Geschichte erzählen, ganz authentisch und auf möglichst vielen Medien, also sehr breit gestreut, wer soll sie dann später erzählen, wenn diese Menschen nicht mehr da sind? Und das hat mich angetrieben und ich war eigentlich selbst teilweise überrascht, auf wie große Nachfrage das stößt. Durch Uferfrauen, gerade auch eben über lesbische Geschichte in der DDR, lesbisches Leben und Lieben, wie es im Untertitel von Uferfrauen heißt, zu berichten, ist mir auch persönlich ein Anliegen, weil es gibt zu dieser Thematik Lesben in der DDR nur zwei Filme, Uferfrauen und In der Stille laut. Mehr gibt es da nicht, während Schwule Geschichte ist da doch schon besser und breiter aufgearbeitet.
Über Uferfrauen sprechen wir später nochmal. Das ist eine Dokumentation, in der Elke Prinz auch zu Gast war. Bei uns in diesem Interview ist eine Besonderheit, dass Sie die Songs, die wir dazwischen abspielen, selbst aussuchen dürfen. Und der erste Song, den Sie sich ausgesucht haben, ist Fever von Peggy Lee. Warum haben Sie sich den ausgesucht?
Erstens mal war es sehr mühsam, diese kleine CD, so eine Maxi-Single zu besorgen, weil ich habe die mal bei irgendeiner Radiosendung gehört, dieses Lied. Die Künstlerin fand ich einfach toll und es entspricht in manchen Lebenslagen immer noch oft meiner Stimmung, also deswegen, weil es mich eben auch schon sehr, sehr viele Jahre immer mal wieder begleitet, habe ich mir da dieses Lied einfach ausgesucht.
Und wer nicht weiß, von welchem Lied wir sprechen, der kann jetzt einfach mal zuhören, denn wir hören jetzt rein in Fever von Peggy Lee. Das war Fever von Peggy Lee. Ihr hört M19, das lange Interview auf Mephisto 97.6, diesmal mit Elke Prinz. Ja, bei vielen queeren Menschen gibt es einen Punkt, an dem man irgendwie bewusst sagen würde, okay, ich bin queer. Man nennt das das innere Coming Out. Vielleicht gab es das bei Ihnen ja auch. Aber können Sie uns vielleicht in Ihr Leben davor mitnehmen? Wie verlief so Ihre Kindheit?
Als ältestes Kind, einzige Tochter eines Lehrerehepaares, ich habe noch zwei jüngere Brüder, hatte ich eigentlich eine behütete Kindheit, ganz DDR-typisch, und habe mich erst abzunabeln begonnen, als ich in die 9. Klasse kam und vom Dorf dann in die Stadt kam, nach Halle, an die Latina, um dort Abitur zu machen.
Was bedeutet typische Kindheit?
Also Kinderkrippe, Kindergarten, POS mit Pionierorganisation und dann FDJ. Also alles ganz typisch.
Das ganze DDR-Programm?
Ja.
Und dann?
An der Schule in Halle, da wurde mir dann erstens auch eindeutig klar, dass ich auf Mädchen bzw. Frauen stehe, also lesbisch bin.
Gab es da einen konkreten Auslöser?
Ja, doch. Dass ich mit einer meiner besten Freundinnen mir eindeutig mehr gewünscht habe. Also. Und war dann auch klar, dass ich mich schon immer eher zu Mädchen hingezogen gefühlt hatte. Auch Kindergarten, Schule. Also eigentlich schon immer.
Das leitet sehr gut ein zu einem Spiel, das ich mit Ihnen spielen wollte. Und zwar nenne ich das Spiel ganz dramatisch das erste Mal. Es gibt ja, es hat ja schon angesprochen, irgendwie auch viele so erste Male beim Queersein. Und ich möchte, dass Sie sich daran erinnern, was bei Ihnen jeweils das erste Mal war. Also der erste Zeitpunkt, dass das passiert ist, möglichst intuitiv und möglichst knapp. Was war das erste Mal, dass Sie die Vermutung hatten, dass Sie nicht hetero sind?
Abgesehen von den Begrifflichkeiten, die damals nicht so en vogue waren, dass ich eben mit einer besten Freundin die Sehnsucht hatte nach Zärtlichkeit, nach innigerem Zusammensein.
Wie alt waren Sie da?
Ich glaube, es war die 10. Klasse.
Wann haben Sie zum ersten Mal den Begriff lesbisch gehört?
Den kannte ich eigentlich schon. Ich war durch meinen Vater sehr belesen, auch von der Geschichte her, und wusste also, dass Mädchen, Frauen, die eben Frauen lieben, sich in Frauen verlieben, lesbisch sind.
Wann haben Sie zum ersten Mal jemand anderem erzählt, dass Sie lesbisch sind?
Das war eigentlich erst 1994.
So spät?
Ja, als ich zum Lesbenfrühlingstreffen hier in der Moritzbastei kam und mich quasi offiziell geoutet habe. Bis dahin habe ich es gelebt und wie zu Nanni, ich liebe dich, das war einfach, aber dass da ein Etikett drauf war und dass ich lesbisch, da wurde nicht drüber gesprochen. Das war einfach so.
Da können wir später noch ausführlicher drüber sprechen. Sie meinten aber, dass Sie in der 9. Klasse, ist das richtig? Dass Sie in der 9. Klasse zum ersten Mal irgendwie wussten, dass sie nicht hetero sind oder dass sie Frauen lieben. Was war so ihr erster Gedanke dabei?
Es hat sich eigentlich alles jetzt an seinen Platz gefügt. Die Puzzleteilchen haben sich zusammen zum stimmigen Bild gefügt.
Die ganzen Puzzleteilchen, was waren das für Teilchen, die sich zusammengefügt haben?
Naja, meine Gefühle auch als Kind und Jugendliche gegenüber Jungs und Mädchen waren immer schon verschieden. Jungs waren tolle Spielkameraden, waren tolle Freunde, aber Mädchen, das war immer inniger, vertrauter. Es waren immer irgendwie tiefere Gefühle, auch in negativer Hinsicht.
Ich habe Sie ja angesprochen auf einem, ich habe Sie angesprochen, ob Sie Lust auf ein Interview hätten bei einer Podiumsdiskussion zu queerem Leben in der DDR. Das war aber nicht das erste Mal, dass ich Sie gesehen oder von Ihnen gehört habe. Davor hatte ich schon mal den Film Uferfrauen gesehen. Das war der, den Sie am Anfang angesprochen hatten. Da geht es um lesbisches Leben in der DDR und da erzählen Sie Folgendes.
Ich habe eigentlich von Anfang an nie empfunden, dass ich unnormal bin. Weder von der Art meiner Gefühle, meines Begehrens, noch als Lebensweise. Irgendwo in mir drin wusste ich wirklich, es kommt eine, wo ich auf Gegenliebe, auf gleiche Gefühle stoße.
Wann ist diese eine für Sie gekommen?
Also diese eine, wo die Gefühle erwidert werden, das war dann Nanni.
Wie haben Sie Nanni kennengelernt?
Ich habe damals eine medizinische Ausbildung gemacht und beim Praxiseinsatz im Krankenhaus habe ich sie in einem Krankenzimmer kennengelernt.
Erinnern Sie sich noch an so Ihren ersten Gedanken, als Sie Nanni gesehen haben?
Das war dieser, ich weiß auch nicht, dieser Wow-Effekt. Ich wollte sie von Anfang an näher kennenlernen, also. Und habe dann entsprechend nach Gelegenheiten, Vorwänden gesucht und sie dann bei ihrer Entlassung auch ganz konkret angesprochen, ob ich sie besuchen darf und ob wir Zeit miteinander verbringen können. Ja.
Und wie ist es dann weitergegangen?
Wir waren dann einige Jahre zusammen. Allerdings ist sie immer kränker geworden, musste in immer kürzeren Abständen ins Krankenhaus. Sie durfte auch nicht mehr arbeiten. Erst durfte sie nicht mehr am Band arbeiten, dann durfte sie nur noch sitzend arbeiten, dann durfte sie gar nicht mehr arbeiten. Und eine Therapie mit Westmedikamenten war nicht zu machen. Und die Klinik in Waldheim, die einzige Klinik für Nierenkrankheiten in der DDR, da hat man einfach keinen Platz erwischt für sie, konnten wir nicht erkämpfen. Ist also immer kränker geworden. Und irgendwann, so Ende der 70er, hatte sie dann die Idee, auch wenn sie sich immer gesträubt hat und getan, ja, also sie hatte Probleme zu akzeptieren, dass ihr Leben endlich ist, dass sie an ihre Nierenkrankheit über kurz oder lang sterben wird, wollte dann, dass etwas von ihr bleibt, ein Kind. Wir hatten uns unterhalten, ich wollte nie Kinder. Das war für mich, hätte ich ja bedeutet, mit einem Mann schlafen. Das war für mich unvorstellbar. Und hat man dann öfters drüber gesprochen. Und dann hat sie aber, ich war ja meistens am Wochenende immer da, ansonsten habe ich ja in Halle gearbeitet und dann am Wochenende in Bernburg, beziehungsweise dann in Naumburg, wo sie hingezogen ist, waren wir dann zusammen, hat sie dort einen kennengelernt und versucht, da schwanger zu werden und musste dieses Kind abtreiben, aus gesundheitlichen Gründen. Ich glaube, da ist was in ihr innerlich geknackst. Und nach ein paar Mal weiter Begegnungen lief dann mir bei der Heimfahrt Bernd über den Weg. Ja, den kannte ich auch schon von verschiedenen Diskos. Und da hatte ich mich aus dem Bauch heraus entschieden, dann versuche ich eben ein Kind zu kriegen. Also es sollte eigentlich das gemeinsame Kind von Nanni und mir werden. Und es hat auch gleich beim ersten Mal geklappt und damit wir dann Bernd auch, klingt brutal, aber im Prinzip, er hatte seine Schuldigkeit für mich getan.
Wie offen konnten Sie Ihre Beziehung leben? Sie haben ja gesagt, dass Sie über mehrere Jahre zusammen waren und auch zusammen gelebt haben.
Wir haben eigentlich im Großen und Ganzen relativ offen gelebt. Ich weiß aber nicht, inwiefern den Menschen klar war, dass wir ein Liebespaar waren. Nicht nur innige Freundinnen. Wir hatten keine gemeinsame Wohnung, sondern haben uns quasi dann gegenseitig, beziehungsweise ich hauptsächlich sie besucht und haben dann Zeit verbracht. Aber alle, die uns zusammen erlebt haben, gab es eigentlich keine Anfeindungen, jedenfalls nicht offen. Also
mussten Sie sich eigentlich nicht einschränken?
Nein.
Sie haben dann ja einen Sohn bekommen. Mhm. Wie haben Sie den Sohn aufgezogen?
Ich war eine ganz normale, alleinerziehende Mutter in der DDR. Und die ersten 6 Jahre nach seiner Geburt hat er mir eigentlich auch geholfen, mit dem Tod von Nanni fertig zu werden. Ich weiß nicht, wie ich es sonst geschafft hätte. Er war quasi mein Lebensretter.
Das war ihre ganz persönliche Geschichte vom Lesbischsein in der DDR. Wir möchten uns nach dem nächsten Song anschauen, wie Lesbischsein so allgemein und politisch auch in der DDR aussah. Davor hören wir aber noch Barefoot von Katie Lang. Barefoot von Katie Lang war das. Ihr hört M19, das lange Interview bei Mephisto 97.6, heute mit Elke Prinz. Ja, wir haben eben ihre persönliche Geschichte gehört, vom wie lesbisch sein in der DDR für sie aussah. Wir möchten jetzt aber nochmal ein bisschen allgemeiner schauen, wie denn auch die rechtliche Situation vom lesbisch sein in der DDR aussah. Denn das kann man sich heute schwer vorstellen. Homosexualität bzw. Queerness war nicht immer legal tatsächlich. Und wir möchten uns anschauen, wie sich das gesetzlich entwickelt hat.
175. Diese Zahl hat sich eingebrannt bei vielen Lesben und Schwulen. Bis 1994 hat der Paragraph 175, nämlich queeren Menschen in Deutschland, das Leben schwer gemacht. Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Menschen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen. So steht es im Strafgesetzbuch des Deutschen Reiches aus dem Jahr 1872. Die Nazis verschärfen den Paragraphen. Schon wenn sich Männer nur umarmen oder küssen, kann das mit mehreren Jahren Gefängnis bestraft werden. Explizit nicht mitgemeint sind lesbische Frauen. Nach Ende des Krieges übernimmt die Bundesrepublik den Paragraph 175 einfach von den Nazis. Ab Mitte der 60er Jahre kommt es in Westdeutschland zwar immer seltener zu Verurteilungen, aber erst um 1970 herum wird der Paragraph schrittweise entschärft. Der schwule Sex mit unter 18-Jährigen bleibt aber strafbar. Anders als heterosexueller Sex. Auch in dieser Form des Gesetzes werden Lesben nicht erwähnt. Anders sieht es in der DDR aus. Auch die DDR übernimmt zunächst den Paragraphen 175 in ihr Gesetz, allerdings in der milderen Form der Weimarer Republik. 1968 streicht sie den Paragraphen und schafft ein neues Gesetz. Der Paragraph 151 stellt nur noch den gleichgeschlechtlichen Sex mit Minderjährigen unter Strafe. Das Gesetz ist geschlechtsneutral formuliert. Erstmals sind also auch Lesben betroffen. 1988 wird auch dieser Paragraph gestrichen und gleichgeschlechtlicher Sex gleichgestellt. 2 Jahre später wird es für queere Menschen in der DDR nochmal brenzlig. Mit der Wiedervereinigung gilt für einige Jahre der Paragraph 175 aus der BRD. Zum Glück für queere Menschen wird er aber in den neuen Bundesländern nicht angewendet. 1994 schafft ihn die Regierung unter Kohl schließlich ganz ab. Über 120 Jahre lang wurden Unschuldige mit Hilfe des Paragraphen 175 verfolgt, inhaftiert, gequält und ermordet. Rehabilitiert wurden die Opfer erst 2017.
Ja, so viel zur rechtlichen Situation. Wir konnten da auch schon ein bisschen raushören, dass in der DDR lange Zeit die Situation für queere Menschen tatsächlich einfacher war als in der BRD. Wie haben Sie das wahrgenommen? Würden Sie das so unterschreiben?
Ich würde es durchaus unterschreiben. In der DDR hat man eher die Weimarer Zeit bevorzugt, dass da lesbische Frauen, wenn sie sich nicht explizit wie Ende der 80er Jahre oder seit Mitte der 80er Jahre politisch engagiert haben, auch aufgrund ihres Lesbischseins, wurden sie weitestgehend in Ruhe gelassen. Vielleicht hat man auf eine biologische Lösung gehofft, es wird schon noch der Richtige kommen und alles so, was da so durch die Gedankenwelt spukte. Und wie bei mir, wenn sie dann Kinder hatten und vielleicht auch als Paar in die Wohnung zogen, hat man sie entweder auf die Wohnungsnot geschoben, haben sich im Zweier als Nutzgemeinschaft zusammengetan und ansonsten ganz normale alleinerziehende Mütter. Das hat funktioniert.
Wie haben Sie das Klima gegenüber lesbischen und insgesamt queeren Menschen in der DDR insgesamt empfunden?
Sehr viel Gleichgültigkeit. Und ja doch, ich habe mitbekommen, dass gerade in den 80er Jahren sich da ein Wandel vollzogen hat. Es wurde offener damit umgegangen. Es wurde auch Homosexualität als normales Gefühlsleben, als normale sexuelle Orientierung zunehmend wahrgenommen und auch drüber gesprochen. Also da war eine Akzeptanz durchaus, allerdings wahrscheinlich immer mit dem Hintergedanken, Aber mir soll es bitte nicht passieren.
Der Klassiker. Wir möchten uns nach dem nächsten Song auch anschauen, wie sie sich dann zunehmend in der Frauenbewegung engagiert haben. Davor hören wir aber noch You Hurt Me von Marla Glenn. Warum haben Sie sich den Song ausgesucht?
Ich bin ein totaler Fan von Marla Glenn. So tolle Frau, so tolle Stimme, so tolle Lieder. Also. Und vor allen Dingen, sie ist ja auch von Anfang an offen mit ihrem Lesbischsein umgegangen, als das noch nicht so bei den SpitzenkünstlerInnen Mode war.
Und von dieser Frau hören wir jetzt You Hurt Me von Marla Glenn. You Hurt Me von Marla Glenn war das. Ihr hört M19 das lange Interview bei Mephisto 97.6, heute mit Elke Prinz. Ja, Elke Prinz, Sie engagieren sich seit 1998 im Dornrosa e.V. Seit 2011 sind Sie auch im Vorstand. Der Verein leitet ein Frauenzentrum in Halle. Dieses Zentrum versteht sich, ich zitiere jetzt mal die Website, als Freiraum für Frauen und Mädchen, als ein Ort der Frauenkultur, der Begegnung und Gespräche in emanzipatorischer Atmosphäre, des Rückzugs, der Einkehr und der Besinnung. Was bedeutet das konkret? Was muss man sich darunter vorstellen?
Das Frauenzentrum Weiberwirtschaft ist ja ein Wendekind. Der Verein Dornrosa als Trägerverein kam sogar ein paar Monate später. Da gab es das Frauenzentrum schon. Und war von Anfang an gedacht als Ort, wo Frauen was für Frauen machen können. Von einfachen Treffen und miteinander quatschen, einen Kaffee, Tee, was weiß ich, trinken, bis künstlerisch zusammen was machen. Wir haben monatlich die Galerien, wo bis heute hauptsächlich KünstlerInnen sich verwirklichen, einzeln in Gruppen, Einzelgenres, Genre-Mix, also alles Mögliche, wo sich Frauengruppen treffen können, teilweise auch total selbstorganisiert, wo wir praktisch nur den Raum zur Verfügung stellen. Wir haben auch ziemlich seit Anfang an eine Mädchen- und Frauenbibliothek, klein, aber recht gut sortiert. Wir engagieren uns durch Ehrenamtliche und auch Mitglieder, bei uns heißen sie mit Frauen, insgesamt in der lokalen und auch überregionalen Frauenpolitik. Und wir haben den Podcast, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, im Moment Heiter und Dornig. Und dann Dornrosa und bieten dann eben verschiedene Veranstaltungen an, selber auch Lesungen, Workshops, Filmveranstaltungen, Queer Movie Nights, einmal im Monat gibt es einen queeren Film und alles sowas.
Sie haben ja eben schon erwähnt, dass es auch irgendwie, dass es auch in anderen Vereinen so lesbische Gruppen gibt. Hm? Es gibt ja auch auch in der Weiberwirtschaft so einen lesbischen Stammtisch.
Ja.
Was würden Sie sagen, welche Rolle spielen Lesben in der Frauenbewegung?
Ich weiß aus der Geschichte, dass gerade lesbische Frauen die Frauenbewegung immer gepusht haben. Vielfach hat sich dann erst später herausgestellt, dass diese Frauen, die da Wortführerinnen waren, die da Vorkämpferinnen waren, lesbisch waren, weil für die war das in dem Moment nicht wichtig. Für die lesbische Geschichte natürlich ist das nicht so besonders gut, bis fast verheerend. Und auch jetzt, da gerade lesbische Frauen oft mehrfach diskriminiert sind, nicht nur als Frauen selbst, sondern auch durch ihr Lesbischsein oftmals oder durch ihr Transsein oder überhaupt ihr Queersein. Denke ich mal, ist das ein besonderer Grund, dass sie sich dafür engagieren, dass es den Frauen besser geht.
Gibt es nicht auch Konflikte zwischen Lesben und nicht lesbischen Frauen in der Frauenbewegung?
Ja, muss ich aus eigenem Erleben leider bestätigen. Viele Frauen in der Frauenbewegung, auch bei den feministischen Frauenbewegungen, denen ist es entweder wichtiger, dass erstmal für alle Frauen was getan wird, und wenn dann eben spezifisch lesbische Belange erstmal hinten runterfallen, dann nehmen sie das in Kauf. Und dann gibt es auch eine zweite Strömung, gerade jetzt durch die queere Vielfalt, dass die Frauen befürchten, dass Errungenschaften durch queer eingeschränkt werden, minimiert werden, nicht mehr ausreichend gewürdigt werden, also dass es da einen Rückschritt gibt.
Ja, es gibt ja nicht nur Konflikte zwischen lesbischen und nicht lesbischen Personen in der Frauenbewegung, sondern auch zwischen der Frauenbewegung von, also aus der ehemaligen DDR und der BRD. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, in der DDR gab es in dem Sinne diese Frauenbewegung, wie sie in der BRD gab, nicht. Und erst in den 80er Jahren haben sich ja dann bei diesen oppositionellen Gruppen auch Anliegen von Frauen durchgesetzt teilweise, aber das waren quasi die Stammzellen einer eigenen DDR-Frauenbewegung und auch Lesbenbewegung. Ist aber dann Anfang der 90er Jahre, habe ich am expliziten Beispiel von Halle erfahren, dass die Westfrauen dann kamen und uns ihre Errungenschaften überstülpen wollten.
Gibt es irgendwie so ein, haben Sie ein konkretes Beispiel, wo es zum Streit und zum Missverständnis kam?
Ja, eher allgemein jetzt, dass wir da in der Kirche zusammensaßen, Ost- und Westfrauen, und die Westfrauen uns erzählt haben, wie toll es ist, was da schon für Errungenschaften die Frauenbewegung und auch die Lesbenbewegung erreicht hat. Und sie absolut nicht verstanden haben, dass wir erstmal unsere eigenen Probleme lösen wollten. Zum Beispiel eine eigene Bewegung aufbauen. Der UFV war gerade frisch gegründet, weg von der staatlichen Frauenbewegung. Und auch die Lesben fingen an, sich selbst zu organisieren. Und das spielt aber keine Rolle. Im Prinzip sollten wir sofort das so machen, wie dies schon viele Jahrzehnte gemacht haben. Sie haben sich also eine Verstärkung durch uns erhofft, wie auch wir natürlich uns Hilfe erhofft haben. Und vor allen Dingen, wir wollten ja durchaus von ihnen lernen, was es da schon für Errungenschaften gab. Aber mit denen mussten wir ja auch erstmal lernen, umzugehen. Also das war schon ziemlich konfus.
Wir möchten nach dem nächsten Song möchte ich mit Ihnen auch noch ein bisschen drüber sprechen, welche Konflikte es vielleicht auch zwischen der jüngeren queeren und der älteren queeren Generation geben könnte, welche Konflikte Sie da vielleicht auch in Ihrem eigenen Verein beobachtet haben. Bevor wir darüber sprechen, hören wir uns aber erstmal einen weiteren Song an, den Sie ausgesucht haben. Und zwar You Can Sleep While I Drive von Katie Lang und Melissa Etheridge. Warum der Song?
Natürlich bin ich ja totaler Katie Lang-Fan. Und als die beiden, also Katie Lang und Melissa Etheridge, endlich mal zusammen ein Album gemacht haben, ist das einer der tollsten Songs darauf. Und deswegen habe ich den da ausgesucht.
Und den Song hören wir jetzt an. You Can Sleep While I Drive von Katie Lang und Melissa Etheridge war das. Ausgesucht hat sich den Song Elke Prinz, die ist hier bei mir im Interview bei M19, das lange Interview bei Mephisto 97.6. Vor dem Song hatte ich schon gesagt, wir hatten über Konflikte innerhalb der Frauenbewegung gesprochen. Es gibt aber auch innerhalb der queeren Bewegung viele Konflikte leider, vor allem zwischen den Generationen, also Dinge, die die ältere Generation vielleicht ganz selbstverständlich nimmt, sie in der jüngeren Generation wieder ganz anders aus. Gab es irgendwelche Generationenkonflikte, die Sie in Ihrem Verein beobachtet haben?
Durchaus. Es gibt natürlich immer kleinere oder größere Probleme zwischen den Älteren und den Jüngeren. Einmal, die Jüngeren nehmen vieles, was die Älteren durchaus auch schmerzhaft erkämpft haben, als selbstverständlich hin.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, dass es den 175er nicht mehr gibt und auch den 151er nicht mehr gibt. Dass Ehe für alle, beziehungsweise einfach heiraten zu können, inzwischen selbstverständlich ist und überhaupt diese queeren Errungenschaften gerade der letzten Jahre, des letzten Jahrzehnts, nehmen sie einfach hin und nutzen es. Ist ja auch ihr gutes Recht, aber wenn dann die älteren Queeren kommen und denen erzählen möchten, dass das ja ein langer und auch durchaus schmerzhafter Prozess war, das zu erkämpfen und dass man, ich sage jetzt mal ein bisschen brutal, nicht so in der Bubble immer nur die Vorteile nutzen soll, sondern auch nach links und rechts gucken muss, Lesben gucken und auch Transfrauen, wie es den Frauen insgesamt geht, dass da noch viel zu tun ist. Gewalt gegen Frauen richtet sich vielfach auch Gewalt gegen Lesben, womit die Jüngeren durchaus auch Erfahrungen ja machen. Aber dass das insgesamt ein Problem ist, das sehen sie dann nicht, sondern sehen das zu eng mit dem Tunnelblick und verstehen dann die Älteren oft nicht, dass die da ja immer noch nach breiteren Verbündeten suchen. Egal, ob die nun von sich aus schon sensibilisiert sind, auch für queere spezifische Bedarfe oder nicht. Also das, und ich weiß auch nicht, bei Uferfrauen sagt das Pat, die jüngeren Lesben in dem Fall können von den älteren Lesben auf jeden Fall lernen zu kämpfen, sich einzusetzen für Ziele, und wenn sie für andere was tun, dann tun sie letztendlich auch was für sich. Ich glaube, dieser Lernprozess, der ist ein bisschen irgendwo auf der Strecke geblieben.
Gibt es auch was, was ältere queere Menschen und Lesben von Jüngeren lernen können?
Na, aber selbstverständlich.
Zum Beispiel.
Wir hatten ja inzwischen, wo ich uns auch unterhalten, zum Beispiel Musik und überhaupt Künstler, Kunst. Da ist heute so ein breites, vielfältiges Angebot. Davon konnten wir nur träumen. In Literatur, in Film, Musik, also diese ganze. Und natürlich auch, wie selbstverständlich man zumindest im Allgemeinen heute als Paar durch die Welt gehen kann. Ist durch die ganzen Rechten ein bisschen ins Wanken gekommen. Also vor 5 Jahren bin ich mit der Freundin noch Hand in Hand und auch mit einem kleinen Küsschen über den Weihnachtsmarkt gegangen. Mache ich seit 3 Jahren nicht mehr. Also das. Und da fühle ich mich schon zurückversetzt in frühere Zeiten und habe keine Lust, mich anpöbeln zu lassen. Und diese Selbstverständlichkeit mit dem Umgang und diese sich selbst zu verwirklichen, da können wir uns durchaus was abschneiden.
Ja, Konflikte gibt es mit Rechten auch. Ich wollte noch mal kurz zurückkommen zu den Konflikten in der jüngeren Generation. Ja, auch Sie hatten es im Teil vor dem Song schon mal angesprochen, dass Ihnen auch teilweise vorgeworfen wurde, transfeindlich zu sein als Verein. Mhm. Sie bezeichnen sich ja als Ort von Frauen für Frauen. Das ist wahrscheinlich eine Formulierung, die man heute nicht mehr so wählen würde, weil sich da eventuell trans- oder intergeschlechtliche Menschen nicht mit inbegriffen fühlen. Wie sehen Sie das?
Alle Menschen, alle Personen, die sich selbst als Frauen lesen, sind für mich Frauen. Ohne Abstriche. Insofern stimmt dieser Satz immer noch. Dass sich aber einige Transfrauen dann nicht repräsentiert fühlen, liegt auch zum Teil nicht so sehr an uns selbst, sondern oft auch an Veranstaltungen, die wir anbieten, beziehungsweise wo wir den Raum geben. Das war die Erfahrung, weswegen wir da als TERFs und transfeindlich beschuldigt wurden, angegriffen wurden. Wir bevorzugen, dass man miteinander spricht. Nicht übereinander, sondern miteinander, dass man mit diskutiert. Und dass eventuell beide Seiten voneinander lernen können. Quasi die klassischen Feministinnen mit den neuen Feministinnen oder mit Transpersonen, Transmenschen, Transfrauen. Aber wenn da allein das Angebot, miteinander zu diskutieren und konkrete Veranstaltungen anzubieten, schon als transfeindlich von manchen begriffen wird, dann wird es schwer.
Was sind Teile der lesbischen Geschichte, die aus Ihrer Sicht nie in Vergessenheit geraten dürfen?
Welchen Anteil lesbische Frauen gerade auch in der Frauenbewegung haben, in der ersten und auch in der zweiten Frauenbewegung? Welche Anteile lesbische Frauen überhaupt auch in der Menschheitsgeschichte hatten, in Kunst, in Kultur, Literatur, Musik, Malerei. Viele Errungenschaften oder auch Philosophie wissen Menschen gar nicht. Natürlich erstmal das Problem, dass insgesamt Errungenschaften von Frauen jahrhundertelang unter den Tisch gekehrt wurden, in Vergessenheit geraten sind, beziehungsweise Männern zugeschrieben wurden. Gibt es ja in allen Bereichen. Wissenschaft, Kultur, überall. Und gerade wenn dann auch noch diese Frauen lesbisch waren, das war, denke ich, mit ein Grund, da sie der Vergessenheit anheimzustellen. Weil das wollte man nicht und schon gar nicht, dass es eventuell eine lesbische... Nein, das gab's nicht. Also das, diesen Bereich. Und dann ganz speziell für uns heute die politischen Kämpfe, Anita Augsburg und so weiter, in der queeren Geschichte und in der Frauenbewegung. Welcher große Anteil da die lesbischen Frauen hatten. Das würde ich schon gern in die Schulbücher setzen, am liebsten.
Das findet Elke Prinz, das sind Aspekte der queeren Geschichte, die nicht verloren gehen dürfen. Ich nehme heute auch viele Aspekte mit, also Aspekte aus ihrem persönlichen Leben und wie sie lesbisch sein in der DDR erlebt haben, aber auch wie sie die Situation so allgemein eingeschätzt haben. Ich danke Ihnen sehr dafür. Wenn ihr diese Teile verpasst habt, dann könnt ihr dieses Interview gerne nachhören. M19 gibt es auch als Podcast. Ich bedanke mich, dass Sie da waren.
Ich danke auch, dass ich da sein durfte.
Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder da seid, dann freuen wir uns auch. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. M19 gibt es immer montags alle 2 Wochen. Und jetzt beenden wir die Sendung noch mit einem Song, den sich Elke Prinz ausgesucht hat. Wir hören Enough von Marla Glenn.
M19. Das lange Interview bei Mephisto 97.6.